Guten Morgen an die neu hinzugekommenen, die nicht ganz so früh aufstehen offensichtlich oder an einem anderen Vortrag waren. Unser zweiter Vortrag handelt von Internationalisierung. Ich ärgere mich auch immer, wenn ich von einem Produkt einer Firma, die Äpfel verkauft, nicht gar so billig, wenn ich dann immer Desktop lese und mache die nächste Anwendung auf und dann muss ich nach Schreibtisch suchen. Das verwirrt mich immer wieder neu. Unter Schilling wird uns heute erklären, wie man sowas vermeiden kann. Viel Spaß bei seinem Vortrag.
Ihr habt ja vielleicht auf der Titelseite gesehen, es geht um Internationalisierung und Lokalisierung. Und ich wollte erstmal erklären, warum es diese beiden Begriffe gibt und nicht nur einen. Wenn man irgendwas zu diesem Thema sucht, dann gibt es zwei Kürzel, die man sich merken sollte. Das ist nämlich I18N und L10N. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet dieses seltsame Kürzel? Ganz einfach. I18N bedeutet Internationalisierung und da hat irgendjemand zwischen dem I und dem N 18 Buchstaben weggelassen und dann entsteht daraus I18N. Und Lokalisierung ist halt, da hat jemand zwischen dem L und dem N 10 Buchstaben weggelassen. Das ist eine ganz einfache Sache. Und jetzt ist die Frage, was ist das eine und was ist das andere? Internationalisierung bezeichnet man den Akt, dass man sich eine Software nimmt, die erstmal vielleicht nicht dafür vorbereitet ist und Dinge einbaut in die Software, dass man sie im internationalen Umfeld und nicht nur für eine einzige Sprache, für die es mal ursprünglich geschrieben ist, benutzen kann. Lokalisierung ist dann die Anpassung einer solchen internationalisierten Software an eine ganz bestimmte Sprache. Und wenn ich jetzt so etwas mache, dann gibt es also sehr häufig dann wieder diesen Begriff Lokale. Und eine Lokale ist einfach die Beschreibung der Sprachumgebung und der Kodierung der Zeichen. Denn es gibt ja durchaus unterschiedliche Zeichenkodierungen. Und zwar wird die Sprache dabei, wenn man das Ganze jetzt in einen String umwandeln will, um es mal zu fixieren, üblicherweise mit zwei Buchstaben Landeskürzel verwendet. Da gibt es so ISO-Abkürzungen und für Deutschland nimmt man zum Beispiel DE. Und die Sprache und die Kodierung der Zeichen, die also in Europa jetzt hier üblich sind, also für Deutschland ist ursprünglich mal ISO 8859.1 als die Standardumgebung festgelegt worden und die meisten Unix-Systeme haben halt auch standardmäßig ISO 8859.1 eingestellt. Es gibt aber halt auch Systeme, die UTF-8 nehmen. Ich habe jetzt hier mal zwei Beispiele angefügt. Es gibt halt eine Lokale, die kann heißen DE, also klein DE, groß DE, ISO 8859.1 und das ist dann eine deutsche Lokale für Deutschland in einer Kodierung ISO 8859.1 und die zweite ist halt eine deutsche Lokale für die Schweiz. Da sind ja unter Umständen ein paar Dinge ein bisschen anders und es ist halt auch in diesem Fall mit der gleichen Kodierung ISO 8859.1. Da könnt ihr da halt hinten auch UTF-8 dranhängen, also Punkt, wenn statt Punkt ISO 8859.1 Punkt UTF-8 dranhängen würde, hätte man halt eine andere Kodierungsvariante von dieser Lokale. So, wie fing das Ganze an? Unix ist ja sehr alt, das ist ja 1969 schon mal begonnen worden und so Anfang, Mitte 1970 ist die erste Unix-Variante fertig gewesen, die dann halt auf einer PDP-7, das ist ein richtig kleiner Rechner mit nur 32 Kilobyte Speicher, fertig gewesen und dieser Rechner war so klein, dass man selbst für normale Programme die Texte minimalisieren musste, um überhaupt noch genug Platz im Hauptspeicher zu haben, dass man Programmcode unterbringen konnte. Und da hat man sich damals natürlich nicht großartig Mühe gegeben, dass man da schicke Sprachumgebungen baut, sondern da war man froh, wenn man halt mit möglichst kurzen knappen Worten überhaupt erstmal das, was man an Texten ausgeben musste, in das Programm reinbekommen hat. Der Zeichensatz war auf 7-Bit-ASCII beschränkt, das hat uns einen lustigen Hintergrund. Ganz am Anfang war Unix durchaus schon mal 8-Bit sauber, oder es hatte 8-Bits erlaubt. Und dann stellte sich aber ein sehr, sehr bösartiger Fehler im Bourne-Shell raus. Der hat nämlich unter bestimmten Bedingungen das 8. Bit intern in seinem Code in den Strings, die er verarbeitet, angemacht und vergessen, das 8. Bit irgendwo wieder auszumachen. Das Ergebnis war, dass man, wenn man bestimmte Dinge, das konnte man damals bloß nicht so richtig feststellen, wann es passiert ist, und darum haben sie halt nicht den Bourne-Shell erstmal repariert, sondern sie haben das Filesystem so modifiziert, dass es nur 7-Bit-Buchstaben akzeptiert, damit sie wenigstens nicht in einen Zustand kommen, dass File-Namen entstehen, die man nachher nicht mehr löschen kann. Das hat dann bis Mitte der 80er Jahre gedauert, bis man diesen Bug repariert hat, und dann fing man halt auch wieder an, 8-Bit-Zeichensätze zuzulassen, und das passte also auch, weil in den 80er Jahren sind die Rechner natürlich deutlich größer geworden, und auf einem großen Rechner ist es einfacher, die notwendigen Ressourcen für die Internationalisierung zur Verfügung zu stellen, und größere Rechner, die auch damals viel billiger dann geworden sind, sind dann also auch erstmals von nichtwissenschaftlichen Kunden verwendet worden, und nichtwissenschaftliche Kunden, die wollten halt tatsächlich halt auch Dinge in ihrer eigenen Landessprache lesen, um den Rechner besser verstehen zu können, statt immer nur Englisch. So, ja, wie ging das? Also ab 82 fing man tatsächlich an, die Programme unter Unix 8-Bit clean zu machen. Da muss man halt sagen, da gab es halt eine ganze Menge Dinge drin. Also der Bourne-Shell hat zum Beispiel vor 1982 in intern verarbeiteten Texten das 8. Bit angemacht, wenn er einen String gelesen hat, der gequotet war, also wo vor dem Buchstaben ein Backslash stand oder wo der Buchstabe in einfachen Gänsefüßchen eingehüllt war, dann haben die einfach intern für die Weiterverarbeitung das 8. Bit angemacht, weil in den USA reichen 7 Bit ja halt aus. Genauso der VI hat das 8. Bit angemacht, wenn er eine Selektion hatte, um zu zeigen, eventuell welches Stück von dem Text auf dem Bildschirm invertiert dargestellt werden sollte. Und darum konnte der VI damals halt auch nur 7 Bit darstellen, weil er halt das 8. Bit für irgendwelchen Spielkram benutzt hat. Das hat man dann irgendwann so geändert, dass zum Beispiel im Bourne-Shell man einfach den Backslash vor jedem Buchstaben in der internen Textverarbeitung mit reingebaut hat und nicht mehr das 8. Bit verwendet hat, dann ging das, aber da musste man halt erstmal relativ viel Arbeit reinstecken, um die diversen Unix-Programme zum Laufen zu bringen, dass sie auch 8 Bit tatsächlich für Anwender erlaubt haben. Dann kam 1987 von so einem Konsortium, was sich X-Open nennt, das waren halt ein Zusammenschluss von einigen Unix-Firmen, ein Vorschlag mit Hilfe einer Funktion, die CatGets heißt, Texte zu übersetzen. Und wenn wir, ich habe da mal jetzt die Parameterliste angemalt. CatGets liefert eine Zeichenkette als Return-Code, hat als ersten Parameter einen Parameter, der nennt sich CatD. Das ist ein Wert, den bekommt man, wenn man CatOpen vorher aufgerufen hat, indem man halt einen bestimmten Textekatalog geöffnet hat. Dann konnte man innerhalb dieses Katalogs noch mit Hilfe einer Zahl einen Textgruppensatz auswählen, und dann gab es etwas sehr Merkwürdiges. Man musste nämlich noch eine Zahl angeben, das ist die Message Number, und einen String. Der String ist der String, der ausgegeben wird, wenn aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel die Übersetzungen auf diesem Rechner fehlen. Also wenn der Katalog, der die Übersetzungstexte enthält, nicht verfügbar ist, dann wird dieser String ausgegeben, aber die Auswahl der übersetzten Texte erfolgt nicht anhand des Strings mit CatGet, sondern anhand der Nummer. Und das ist eine Sache, die hat halt diverse Nachteile, die wir später noch kriegen. 1987 kam dann mit einem Update von SunOS 3.5, ich glaube es war SunOS 3.5.1, erstmalig von Sun eine Funktion, die GetText heißt, die dann also auch im nächsten Jahr ganz offiziell bei SunOS dokumentiert enthalten war und die eigentlich, wenn man jetzt mal im Open Source oder im Unix-Umfeld umsieht, am häufigsten benutzt wird. Und diese Funktion heißt GetText und die ist, wie man sieht, viel einfacher. Die hat nämlich nur einen String und die liefert einen als Parameter und die liefert einen String als Return-Code zurück. Wenn die, man muss also auch nicht irgendwie Kataloge öffnen, das macht das Teil implizit automatisch. Entweder es existiert eine Übersetzung, dann wird die Übersetzung gesucht und es kommt als Return-Code von der Funktion der übersetzte Text raus, oder aber der Parameter wird einfach unverändert durchgereicht. Ja, standardisiert, bin ich jetzt irgendwie schon an zwei weitergekommen? Nee, ist richtig. Ja, wenn man was in dem Bereich sich angucken will, dann muss man sehen, es gibt halt für die Lokalisierung mehr als nur Texte zu übersetzen. Und zwar, es gibt halt, man kann es halt so sehen, dass ein Text, der halt in eine andere Sprache umgesetzt wird, halt einfach nur ein Aspekt von sechs Aspekten der Lokalisierung darstellt. Und dafür gibt es lustigerweise, erstmal für die Texte gibt es Cat-Gets, das ist das Interessante, dass das im POSIX-Standard standardisiert ist, warum weiß ich nicht. Get-Text wird aber normalerweise bei Linux, Solaris und den BSDs benutzt und bei ganz vielen Open-Source-Projekten. Ich weiß, dass SCO mit Cat-Gets gearbeitet hat, ich weiß, dass AIX intern bei ihren Programmen mit CatGets arbeitet. Und ich glaube auch HPOX arbeitet intern mit CatGets. Aber das sind aber die Systeme, die also wirklich in größerem Maße benutzt werden, benutzen eher GetText. So, das Interessante ist, GetText wurde, obwohl es das üblichere Verfahren ist, nie standardisiert. Und damit sich das vielleicht mal ändert, habe ich mal bei dem POSIX-Standard einen Bug aufgemacht. Das ist da die URL zu dem Bug-Report, in der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwann demnächst auch mal GetText als Bestandteil des POSIX-Standards bekommen werden. So, ich hatte ja gesagt, was sind die Probleme der beiden Systeme? Jedes System hat ein Problem. CatGets hat das Problem, dass es eine zentral verwaltete Nummer braucht. Weil normalerweise baut man größere Übersetzungskatalogdateien und wenn man in so einer größeren Übersetzungskatalogdateien Texte sammelt, dann sammelt man die nicht nur von einem einzigen Programm üblicherweise, sondern von mehreren Programmen. Und das heißt aber leider halt auch, dass alle Leute, die an diesen Programmen arbeiten, sich einigen müssen, welcher String welche Katalognummer bekommt. Und das ist eine Sache, die ist relativ schwer zu organisieren. GetText hat andere Probleme. Das liegt einfach daran, dass man normalerweise die Programme in Englisch schreibt und auch englische Referenztexte verwendet und die dann halt in andere Sprachen übersetzt. Aber Englisch ist halt eine sehr ungenaue Sprache. Die ist sehr, sehr stark kontextsensitiv. Das fällt einem vielleicht nicht so unbedingt auf, es sei denn, man denkt mal ernsthaft darüber nach. Und gerade kurze englische Texte haben üblicherweise die unterschiedlichsten Bedeutungen. Ich habe hier mal ein Beispiel gemacht, dass man mal sehen kann, wo auch tatsächlich die Firma Sun die falsche Übersetzung verwendet hat. Es gab halt ein Mail-Tool unter Solaris, wo im Englischen halt ein Knopf war, da stand Read Mail. Und wenn man da drauf gedrückt hat, hat das Ding die Mailbox neu geladen. Und übersetzt war das mit Lesen Sie Mail. Das kann es im Englischen zwar auch bedeuten, aber in dem Fall bedeutet es eben einfach nur Mail lesen. Und wenn man halt mit Get-Tags arbeitet, hat man den großen Vorteil, dass man sich nicht um eine gemeinsame Katalognummer kümmern muss, aber man sollte sich halt dem bewusst sein, dass man, wenn man halt ungünstige englische Texte als Basis nimmt, da auch keine Doku ranschreibt, was das bedeuten soll, dass halt dann Leute, die das übersetzen, denn es sind üblicherweise programmierfremde Leute, die die Texte übersetzen. Ich nehme mal an, wenige Leute von euch, wir haben einen hier im Raum, sehe ich gerade, der könnte das vielleicht selbst ins Chinesische übersetzen, aber wenn ihr ein Programm schreibt und möchtet, dass ihr eine chinesische Übersetzung bekommt, dann seid ihr darauf angewiesen, dass irgendjemand, der möglicherweise gar nichts von dem Programm so genau versteht, die Texte nimmt und aus dem Englischen oder Deutschen ins Chinesische übersetzt. Und wenn das schlecht dokumentiert ist, dann muss man halt damit rechnen, dass die Übersetzungen falsch sind. So, es gibt aber eine Möglichkeit, was dagegen zu unternehmen. Und zwar, eine Variante ist, Deutsch oder Französisch sind weniger problematisch. Jetzt könnte man also einfach Deutsch oder Französisch als Basissprache für die Programme nehmen und die dann halt in andere Sprachen übersetzen. Ist aber relativ unwahrscheinlich, dass das Leute tun werden. Darum habe ich einen anderen Vorschlag. Zum Beispiel, wenn es halt um dieses Read-Mail-Problem geht, kann man Folgendes machen, dass man halt, sagen wir mal, an den Text Read Mail ein Ausrufezeichen anhängt, für den Fall, dass es heißen soll, lesen Sie Mail, und dass man kein Ausrufezeichen ranhängt, wenn man die Bedeutung meint, Mail lesen. Da muss man halt ein bisschen nachdenken und dann kommen einem halt auch solche Ideen. Ich denke mal, das Interessante, was ich dabei aus meiner Erfahrung sagen kann, dass lustigerweise gerade Engländer sich der Mehrdeutigkeit ihrer eigenen Sprache nicht bewusst sind. Und dass, wenn halt Engländer irgendwelche Programme schreiben, die sind sich überhaupt nicht bewusst, dass sie da einen Kommentar ranschreiben müssten in den Quelltext, der erklärt, was dieses kurze Stück englischer Text bedeuten soll, weil ihnen nicht klar ist, dass dieser Text eventuell unterschiedliche Bedeutungen haben kann. So, jetzt ist die Frage, wie geht man generell bei Software vor, wenn man die halt übersetzen will. Normalerweise ist es halt so, dass der Text, den man hat ja nur ein Aspekt ist, wie ich vorhin gesagt habe, aber wenn ich jetzt mir einen normalen Text Programm angucke, sehe ich halt einfach irgendwelche statischen Texte, die stehen irgendwo im Programm. Wenn man das so hat, kann es natürlich nicht funktionieren. Genauso gibt es halt auch Stellen im Programmcode, wo es halt eventuell darum geht zu entscheiden, ist ein Zeichen druckbar oder nicht druckbar. Oder ist ein Zeichen eine Ziffer oder ein Buchstabe oder ein Sonderzeichen? Solche Zeichenklassifizierung stellen einen weiteren Aspekt der Internationalisierung dar. Dann Datum und Uhrzeit sind halt auch ein Aspekt der Internationalisierung. Wenn man sich da nämlich mal die unterschiedlichen Sprachen anguckt, dann wird man feststellen, dass es da sogar besonders komplex ist, weil nicht nur einfach irgendwelche Texte plötzlich mit anderen Buchstaben zu stehen haben, damit es eine sinnvolle Datumsangabe ist, sondern die Reihenfolge der einzelnen Objekte in einer Datumsangabe sind unter Umständen in anderen Sprachen völlig anders als in der Sprache, die man kennt. Genauso gibt es halt auch für Zahlen bestimmte Regeln. Zum Beispiel ist es so üblich, dass man in Deutschland zum Beispiel wenn man halt so lange Zahlen hat, für alle drei Ziffern mal einen Punkt irgendwo hinterlässt. Das wird zwar von dem größten Teil der Welt vermutlich richtig verstanden werden, aber da gibt es halt so ein kleines gallisches Dorf, so irgendwo in Nordamerika, wo die Leute dafür Komma verwenden, weil die nämlich statt den Rest der Welt umgekehrt wiederum einen Punkt als Dezimal Trenner zwischen Vor- und Nachkommastellen einer Floating-Point-Zahl verwenden. Solche Regeln braucht man, wenn man Zahlen darstellt. Dann muss man sich halt überlegen, wenn ich ein Telefonbuch bauen will zum Beispiel, dann muss ich das normalerweise ja auch irgendwie sortieren. Folglich lese ich irgendwelche Texte ein und wenn ich ein Telefonbuch für Frankreich drucken will, dann muss ich das nach anderen Regeln sortieren, als wenn ich ein Telefonbuch für Deutschland baue, weil die Franzosen und auch die Spanier zum Beispiel irgendwelche Sonderregeln haben, wenn bestimmte Buchstabenfolgen hintereinander kommen. Also in Deutschland ist es ja so, dass die Buchstaben eigentlich nur eine Bedeutung haben, also eine Gewichtung. Aber es gibt halt durchaus Sprachen wie Französisch oder Spanisch, wo halt, wenn eine bestimmte Buchstabenfolge irgendwo in einem Text drin vorkommt, dass dieser Buchstabenfolge einen Gewichtungswert zugeordnet wird, der halt nicht zu den einzelnen Buchstaben passt, in der Reihenfolge, wie sie da in dem Text erscheinen. Genauso gibt es halt auch für Währungsangaben unterschiedliche Regeln. Und wenn es halt das Minimum ist, woran man denken sollte, dass ich unter Umständen vielleicht einen Text habe, wo ich halt ausgebe, wie teuer das ist, und da vielleicht ein fest eingebrutzeltes Eurozeichen in meinem Text habe, da muss man sich halt überlegen, wenn man das Programm in den USA verwenden will, dann muss da halt ein Dollar stehen. Wenn man ein herkömmliches Programm hat, dann sind solche Sachen halt alle irgendwie statisch in dem Programm drin. Wenn man das Ganze lokalisieren will, muss man es vorher internationalisieren. Das heißt, man muss bestimmte Dinge dynamisieren. Und damit man versteht, wie man das dynamisieren soll, muss man sich erstmal über die Lokalisierungsklassen im Klaren werden. Und darum habe ich mal diese sechs Klassen, die es für die Lokalisierung gibt, aufgeschrieben. Es gibt halt einerseits den Begriff LCC-Type. Das sind übrigens Environment-Variablen. Dahinter steht normalerweise im Environment von dem Programm halt der Text, den ich vorher gesagt habe, wie zum Beispiel DE, ISO 8859.1 oder was Passendes. Und mit LCC-Type werden die Zeichenklassifizierungen spezifiziert. Das heißt, also, wenn ich die Lokalisierungsklasse LCC-Type auf einen bestimmten Wert stelle, dann lege ich mich damit fest, welches Zeichen ein druckbares Zeichen ist, welches Zeichen zur Klasse der Buchstaben gehört, welches Zeichen zur Klasse der Ziffern gehört. Dann gibt es halt eine Lokalisierung, die heißt LC-Numerik. Da sind diese Regeln drin, wie sieht der Dezimal-Nachkommatrenner aus, was für Trenner habe ich eventuell, wenn ich halt so Tausender-Gruppierungen machen will und ähnliches. Dann gibt es halt eine Lokalisierungsklasse, die nennt sich LC-Time, das sind die Zeitregeln drin. Dann gibt es eine Klassifizierungsklasse, die nennt sich LC-Collate, da sind die Sortierungsregeln drin beschrieben. Dann gibt es halt Monetary, da sind halt Währungsangaben drin. Und Messages, das ist der Teil, wo tatsächlich die einzelnen Texte, die man eventuell von Hand in ein Programm reintut, mit übersetzt werden. Was gibt es noch zusätzlich? Es gibt zusätzlich noch zwei weitere Environment-Variablen. Es gibt einmal LC-All. Wenn man LC-All gesetzt hat, dann hat die Vorrang vor allen anderen Environment-Variablen. Und es gibt halt die Environment-Variable lang, das ist mal das, was Sun in den 80er Jahren als einzige Variable, also angefangen haben zu experimentieren mit Übersetzungen, verwendet haben. Und das ist aber trotzdem noch standardisiert, das ist so ein Rückfallwert. Also wenn nichts anderes definiert ist, aber lang definiert ist, dann wird der Inhalt von lang verwendet, um die entsprechenden Variablen zu setzen. Also zum Beispiel, da habe ich jetzt mal ein Beispiel gemacht. Zuerst wird halt LC-All geprüft und fehlt LC-All und ich will halt was mit LC-Messages machen, dann guckt das Programm nach, ist LC-Messages gesetzt. Ist LC-Messages auch nicht gesetzt, dann wird lang überprüft. Und das heißt also, wenn ich mal ein Testprogramm laufen lassen will, um mal zum Beispiel eben zu sehen, wie sieht zum Beispiel das Datum auf Französisch aus, dann kann man einfach zum Beispiel eingeben LC underline all gleich FR Leerzeichen Date. Und dann sollte, falls die Lokalisierung auf dem lokalen System eingespielt ist, das Datum auf Französisch herauskommen, weil LC all halt alles überspielt, auch das, was man vorher eingesetzt hat. So, der zweite Schritt besteht jetzt darin, nachdem man halt die entsprechende Anpassung in sein Programm eingebaut hat, etwas für eine Zielsprache zu übersetzen. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, die ersten 5 Klassifizierungen von diesen 6, da sind die Übersetzungen Bestandteil des Betriebssystems. Also das Betriebssystem liefert halt normalerweise Tabellen mit, nach denen Zeichen klassifiziert werden. Es werden halt auch Zeitkonvertierungsstrings und sowas zur Verfügung gestellt. Nur die Messages, die muss man normalerweise halt selbst übersetzen. Jetzt gehen wir mal die einzelnen Kategorien durch. Bei LCC-Type ist es relativ einfach. Solche Zeichenklassifizierungen hat man früher zum Beispiel ganz einfach mit der Funktion isAlpha, wenn man halt testen will, ist ein bestimmtes Zeichen ein Alpha-Zeichen, also ein Buchstabe, hat man halt isAlpha aufgerufen. Man bekam halt dann, ob es ein ASCII-Zeichen ist, ein 7-Bit-ASCII-Zeichen, was ein Buchstabe darstellt. Wenn man mit einem breiten Buchstaben arbeitet, das sind üblicherweise dann 32-Bit-Zeichen, wo man halt alle beliebigen Zeichen dieser Erde mit klassifizieren kann, inklusive Klingonisch, dann muss man halt SW-Alpha verwenden. Und das Interessante ist, man muss, wenn man nicht geschrieben hat, if C größer gleich A und C kleiner gleich Z, sondern wenn man korrekt in seinem Programm schon isAlpha von C verwendet hat, dann muss man eigentlich gar nichts tun, denn sobald man sein eigenes Programm in den internationalisierten Modus umschaltet, ändern diese Funktionen ihr Verhalten, passend zu der eingestellten Lokale. So, das nächste ist LC-Numerik, das ist auch normalerweise relativ einfach, weil das meiste, was da passieren muss, haben wir zum Beispiel bei den Floating-Point-Zahlen und wenn man das System printf aus der libc verwendet, da sind die entsprechenden Vorkehrungen schon gemacht. Das heißt also, wenn ich mit %f, %e oder %g eine Floating-Point-Zahl mit printf ausgebe und ich habe meine Lokale auf Deutsch eingestellt, dann gibt printf von sich aus ein Komma zur Trennung von den Ganzen und den Zahlenbruchteilen aus. Da muss ich gar nichts Eigenes tun. Genauso, wenn ich halt zum Beispiel Prozent einfaches Gänsefüßchen i verwende, um halt eine Integerzahl mit so tausender Gruppierungszeichen auszugeben, dann ist in der entsprechenden Lokale dafür gesorgt, dass das printf vollautomatisch die zu diesem Land passenden tausender Gruppierungszeichen zwischen die Zeichen streut. Wenn man das aber mal selber machen will, dann kommt man zum Beispiel an den Dezimalpunkt ran, der gerade für die aktuelle Lokale gilt, indem man halt den Return-Code der Funktion Lokale-Conf, das ist eine Struktur, die da rauskommt, dereferenziert und da kommt ein String zurück, auch wenn es nur ein einziges Zeichen ist, alles was da zurückkommt sind Strings und da steht dann zum Beispiel im Englischen ein Punkt drin. Und da gibt es halt auch ein entsprechendes Include-File, wo man mal gucken kann. Also am besten hilft es da, wenn man sich näher interessiert, für mal Mann lokale Conf anzugeben. Da gibt es etwa so 20, 30 Strings, die halt auch, falls man irgendwo selber mal was verstreut in seinem eigenen Code von diesen Dingen braucht, heraussuchen kann. So, Time, hatte ich ja gesagt, ist schon ein bisschen komplizierter. Und da muss man halt auch eine Sache beachten, die Funktion C-Time, die man normalerweise verwendet hat früher und die also auch in den 70er Jahren die einzige Methode war, um halt einen Datumstring zu produzieren, die ist in Unix ganz bewusst so, dass sie immer eine englische Zeitausgabe produziert. Da kann man nichts dran rütteln. Wenn man jetzt vollautomatisch eine sprachabhängige Umsetzung haben will, dann nimmt man nicht die Funktion C-Time, sondern die Funktion STRF-Time. Und da muss man halt auch einen String als Parameter übergeben, wo der Text reinkommt. Man muss angeben, wie viel Platz man dafür hat. Dann kommt da ein Konvertierungsstring rein, das ist der dritte Parameter. Und was ich jetzt hier mal gemacht habe, das gibt halt einen String, der heißt d_t_fmt, das ist eine Nummer. Und wenn man die als Parameter in die Funktion nllanginfo übergibt, dann kommt da hinten raus ein String, der einen Zeitformat beschreibt, anhand dessen die Funktion strftime die Uhrzeit passend zu der entsprechenden gewünschten Sprachausgabe formatieren kann. TM ist übrigens ein Struct TM, das ist so eine Struktur, wo halt das Datum vorliegt in Jahr, Monat, Tag, Wochentag und so weiter. So, wenn man da aber auch was selber machen will, dann gibt es eine Sache, die vielleicht nicht allzu viele Leute schon gehört haben, darum erwähne ich die mal hier. Die jetzt zu beschreiben wäre aber relativ aufwendig, darum gebe ich es nur als Hinweis, guckt euch das, wenn euch das interessiert, mal in der Man-Page an. Man kann nämlich nicht nur %i bei printf verwenden und sagen, der nächste Parameter aus der Liste der Parameter soll als Integerzahl dargestellt werden, sondern wenn ich halt %n$i verwende und n ist halt eine Zahl, dann kann ich damit sagen, gib mir das n-te Argument von printf als Integerzahl aus. Und das heißt also, ich kann jetzt Folgendes machen. Ich kann zum Beispiel die ganzen Zahlen für Jahr, Monat und Tag in einer bestimmten Reihenfolge als printf-Parameter aufzählen und ich kann mir dann mit Hilfe von solchen Strukturen, also Formatstrings, sagen, ich bin zwar jetzt an der ersten Stelle in meinem printf-String, aber ich möchte trotzdem nicht den ersten Folgeparameter als Integer ausgeben, sondern den dritten. Und dadurch kann man halt mit solchen geeigneten Strings dafür sorgen, dass man halt die Reihenfolge der Parameter beliebig sich rauspicken kann, während man was ausgibt. So, dann die nächste Sache, nächste Klassifizierung ist halt die Sortierung. Und da ist es also auch so ein bisschen ähnlich wie bei der Zeit, es gibt neue Funktionen. Wenn man halt gucken will, kommt halt in ASCII-Bewertung, in US-ASCII-Bewertung String 1 vor oder nach String 2, dann nimmt man String Compare. Und es kommt da halt entweder eine negative Zahl raus oder eine Null, wenn halt die beiden Strings gleich sind, oder eine positive Zahl, wenn die Strings in die andere Richtung unterschiedlich sind. Das bleibt auch immer so. Wenn ich aber jetzt in einer Landessprache Strings vergleichen will und feststellen will, wer kommt zuerst in einer Wörterbuchsortierung, dann nehme ich einfach Strcol. Und Strcol berücksichtigt auch solche Sonderregeln, wie zum Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, Französisch und Spanisch haben halt Buchstabenfolgen, die als ein Block für die Bewertung angesehen werden. So, für Monetary reicht normalerweise das Währungssymbol aus und da habe ich einfach mal hingeschrieben, was man da typischerweise tut. Man nimmt nämlich einfach lokale Conf-File-Currency-Symbol, da kommt, das ist auch wieder ein String und den kann ich halt einfach, statt dass ich einfach ein Eurozeichen fest in dem String habe, da schreibe ich einfach %s. Und übergibt dem printf halt das Currency-Symbol da und dann wird der entsprechende richtige Wert passend zur gewünschten Landeslokale ausgegeben. So. Möchtest du darauf eine Antwort haben? Nee, also dafür gibt es nichts. Hm? Ich weiß, ich kann nur eins sagen, gerade mit Währungen ändern sich die Dinge ständig. Also ich weiß noch, als wir die D-Mark noch hatten, da gab es da schon eine Zeit, da war das relativ einfach, wenn man in die USA gefahren ist, weil halt der Dollar in etwa so stand wie die Meile. Aber solche Umrechnungsfaktoren, die ändern sich halt auch manchmal. Ne? Bei LC-Messages hatte ich ja gesagt, das sind Dinge, da muss man normalerweise selbst übersetzen. Und da gibt es aber auch noch mehr, weil es gibt ja nicht nur Sachen, die ein Programm ausgibt, sondern es gibt auch Sachen, die ein Programm liest. Dazu gehören zum Beispiel Fragen ja oder nein. Und da gibt es Standardtexte und wer sich dafür interessiert, der sollte halt auch mal entsprechend nachgucken. Ich mache mir nur ein Beispiel. Es gibt halt diese Funktion NLang-Info, die kriegt also eine Zahl, die also ein Define ist, der Yes-String heißt, rein und gibt dann halt, wenn man in der englischen Lokale ist, den String Yes zurück und wenn man in der deutschen Lokale ist, kommt da halt der String Ja zurück. Ich glaube, dass Langinfo in Lang.h ist, aber das wenn man ein ordentliches Betriebssystem hat mit ordentlichen Man-Pages, einfach NL-Langinfo eingeben, Man-NL-Langinfo und dann sagt es einem, welche Include-Files man braucht. So, was ich ein bisschen warnen möchte ist, wenn man ein ordentliches Programm schreibt, dann macht man das meistens so, dass das Programm zusätzlich zu Ja, auch noch Yes erwartet und möglicherweise auch noch Abkürzungen. Und dafür gibt es leider keine vorgefertigte Funktion. Also das muss man sich, wenn man also so eine etwas benutzerfreundliche Eingabemethode haben will, muss man sich das jedes Mal selber bauen. So, jetzt fangen wir mal an. Ich habe hier mal ein richtig komplettes Programm aufgemacht. Ich hoffe, es ist nicht zu unübersichtlich schon, aber da sieht man halt include standard.io.h, warum? Weil ein printf drin vorkommt und dann gibt das Ding hi there aus und macht korrekt auch exit 0 und das wollen wir jetzt mal übersetzen. Also internationalisieren im ersten Schritt. Und da muss man das, was ich jetzt hier rot gekennzeichnet habe, einfach dazu tun. Und zwar einerseits braucht man ein libintl-include und ein lokale.h. Und der nächste Schritt, den man noch braucht, ist, man muss einmal setLokale aufrufen. Damit wird, also wenn man das erste Mal in seinem Programm setLokale aufgerufen hat, dann werden danach die Eigenschaften von diversen Funktionen aus der libc umgeschaltet. Und hier heißt es einfach Folgendes, ich kann da halt auch zum Beispiel lcMonetary reinschreiben, wenn ich das nicht wenn ich es spezifizieren möchte, ich möchte das mal zu Ende erzählen gleich, üblicherweise schreibt man da lcall rein. Man könnte dahinter in den String auch den Text, der für eine spezielle Lokale gehört, reinschreiben, nämlich zum Beispiel de ISO 8859.1. Aber üblicherweise macht man halt Folgendes, man sagt lcall, das heißt, ich möchte alle Klassen, lokale Klassen in meinem Programm initialisieren und weil ich einen Leerstring übergeben habe, heißt das, hol dir bitte die aktuellen Werte aus dem Environment des Programms. Und dann guckt das, guckt zlokale halt nach, wie ist dann, ist lcall der Environment-Name gesetzt oder ist lcMonetary oder lcMessages gesetzt und setzt halt alle diese Variablen auf den entsprechenden Wert. Ja?
Was mache ich denn geschickterweise, wenn ich gerne mein eigenes Programm lokalisieren möchte, aber irgendeine Bibliothek verwende, die gemeinerweise halt die libc verwendet und so Funktionen wie A2I oder...
Das kommt später.
Ist Alpha auch gut.
Ja, das ist wie bei der Dampfmaschine. Ne? Das ist ein großes Ding mit zwei Löchern. Das eine Ding, da geht der Dampf rein und das andere Loch, das kriegen wir später. Ja, also setLokale, damit schaltet man erstmal die entsprechenden Lokale ein. Und jetzt kommt eine wichtige Sache, damit getText funktioniert, muss man auch eine Textdomain setzen. Und das also mit dem Aufruf textdomain chili sorgt man dafür, dass letztendlich in einer bestimmten Stelle im Dateisystem eine Datei ausgesucht wird, die chili.mo heißt. Kommen wir später zu. So, und dann schreibt man da einfach nicht hin printf-heiser, sondern printf-gettext von heiser. Und was ich jetzt hier in dem Vortrag vergessen habe noch einzubauen, was man aber relativ häufig sieht, ist, dass da nicht gettext steht an dieser Stelle, sondern nur ein Underline. Und das liegt daran, wenn man halt Software sieht von Leuten, die halt sehr, sehr viel übersetzen. Gettext ist ein sehr langer String und ordentlich formatierte Programme sollten nicht breiter als 80 Zeichen sein. Und damit man halt nicht so schnell da rechts rausfällt aus dem Terminal, hat man normalerweise ein Define, was also ein parametrisiertes Makro namens Underline definiert, was also letztendlich umgesetzt wird in Gettext, sodass also das da kürzer wird. Muss man sich selber definieren, das ist normalerweise nirgendwo definiert. So, das ist die erste Sache. Wie geht es jetzt weiter? Ich rufe als nächstes xgettext-dchili, d heißt Domain, myproc.c auf. Und dann entsteht eine Datei, die heißt chili.po. Das ist ein Portable-Objekt, da sind nämlich nur Texte drin. Und da steht halt dann diese drei Zeilen drin, Domain Chili, Message ID, hi there, Message String, leer. Und jetzt fange ich an mit der Übersetzungsarbeit. Und jetzt fülle ich halt da Message String aus und schreibe da das deutsche Äquivalent Hallo rein. Dann muss ich noch im nächsten Schritt diese Datei chili.po in ein Binärformat konvertieren. Das passiert, indem ich message-fmt-chili.po eintippe und dann entsteht danach eine Datei, die heißt chili.mo und das ist schon die Datei, die später von gettext geladen wird und die binäre Variante der Übersetzung enthält. Diese Datei muss man dann typischerweise dorthin kopieren. Nicht, da steht irgendwie DE, das ist also für alle deutschen Klassifizierungen, also für deutschen Texte. So, wenn wir das jetzt ausprobieren wollen, ich kann es jetzt aufrufen, einmal LCOR gleich C, myproc, denn groß C als Lokale ist die Standard US ASCII Lokale. Dann kommt da halt HiSeR raus, wenn ich das halt aufrufe mit LCOR gleich DE, myproc, dann kommt da Hallo raus. So. Jetzt ist es so, es geht auch kompliziert. Und da kommen jetzt deine Fragen. Erstmal gibt es verschiedene Zeichensätze. Und zum Beispiel ISO 8951 und UTF-8, da gibt es noch viele mehr. Und es könnte ja jetzt tatsächlich sein, eigentlich müsste man, weil das ja vorher an dieser Stelle steht, ist halt zwischen LC-Messages und Lokale halt eine Subdirectory, die unter Umständen auch die Codierung der Zeichensätze enthält. Und jetzt müsste man Varianten von seiner Übersetzungsdatei für alle möglichen Zeichensätze bauen. Dann Lokalisierung von Bibliotheken geht so nicht, weil man halt für ein Programm, während es läuft, halt nur eine Message-Domain festsetzen kann. Dann ist die Frage, was passiert, wenn ich das Programm halt nicht als Systemprogramm nach User-Bin installiere, sondern nach Opt-Vendor, dann ist die Frage, ich habe Texte, wo Texte in Einzahl und Mehrzahl vorkommen, wo ich üblicherweise unterschiedliche Worte verwenden muss. Und dann haben wir noch so ganz lustige Sachen, ich will einen C-Compiler schreiben, der soll deutsche Fehlermeldungen rausgeben, aber der soll trotzdem, wenn er dann eine Floating-Point-Zahl liest, 3.14, die als Floating-Point-Zahl erkennen. Das ist eine lustige Sache. Der Sun-C-Compiler hat 1995 tatsächlich, wenn er im deutschen Umfeld betrieben wird, wenn ich 3.14 hingeschrieben habe, ohne eine Warnung auszugeben, Weil der High-Level-Code von dem Parser hat gesagt, ist eine gültige Floating-Point-Zahl. Dann hat er unten eine Funktion aufgerufen, um die Floating-Point-Zahl zu konvertieren. Und die hat nach der 3 aufgehört. Da fehlten die Nachkommastellen. Und da musste man, also wenn man eine Zeit lang, bis die Sunnies das gemerkt haben, tatsächlich den C-Compiler in der englischen Lokale benutzen, weil er sonst halt alle Floating-Point-Konstanten falsch verarbeitet hat. Genauso, wenn man Multithreaded-Programme hat, gibt es ein Problem, nämlich die ganzen Texte, die ganzen Einstellungen gelten für das ganze Programm und nicht für die einzelnen Threads, die unter Umständen, wenn es jemand so möchte, halt unterschiedliche Lokalen haben sollen. So, was ich jetzt machen möchte ist, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt haben. Ich habe das hier in den, weil mir klar war, dass ich das in dieser Zeit nicht schaffen werde, habe ich das mal nur aufgeschrieben. Es gibt für alles eine Lösung. Für die Zeichensätze gibt es eine GNU-Erweiterung für GetText. Da kann man in der Übersetzungsdatei reinschreiben, das Ding ist jetzt, sagen wir mal, in ISO 8859.1 kodiert. Wenn jemand eine andere Zeichensatzkodierung verwendet, konvertiert es einfach passend. Dazu muss man dann statt x-getText gx-getText aufrufen, das ist das GNU-getText. Da kommt dann nämlich noch ein Header raus, zusätzlich vor diesem PO-File, was man, wo man zum Beispiel einfüllen sollte, welche Charakter-Kodierung man verwendet. Genauso ist es halt so, wenn ich eine Bibliothek habe, dann gibt es eine Variante von getText, wo ich einen Parameter übergeben kann für eine bestimmte Domain. Das ist dgettext. Und damit kann ich also jetzt hier, wenn ich eine Bibliothek selber schreiben will, dann muss ich halt das dgettext verwenden, damit die Bibliothek ihre eigene Domain verwenden kann und nicht die Domain von dem Programm das Ganze übertut. Dann, wenn ich an andere Stellen installieren will, dann gibt es eine Funktion, die heißt BindTextDomain. Da kann man einen Pfad angeben, unter dem statt dem Default-Systempfad die Katalogfiles gefunden werden sollen. Bei Einzahl, Mehrzahl gibt es NGetText, das ist auch eine GNU-Erweiterung. Da hat man halt den String 1, der ist für die Einzahl, String 2 ist für die Mehrzahl. Und dann muss man noch die dazu passende Zahl als Parameter übergeben, damit der gucken kann, ist es eine 1 oder ist es eine größere Zahl. Und dann kommt hinten die Übersetzung von String 1 oder die Übersetzung von String 2 raus. So, dann bei den englischen Floats, da gibt es leider gar keine Lösung. Da muss man sich selbst für Strip-to-Double eventuell Wrapper-Funktionen bauen und muss eventuell sogar kurzfristig die Lokale umschalten. Da gibt es noch keine saubere Lösung. Für unterschiedliche Lokalen gibt es einen Satz von Programmen, damit kann man in einem Thread die Lokale spezifisch setzen. Da gibt es New-Lokale, damit kann man ein neues lokale Objekt aufmachen und Use-Lokale, damit kann man eins setzen. Wichtig ist, das ist relativ neu, das kam bei POSIX 2008 da rein. Und eine ganze Menge Betriebssysteme unterstützen dieses Interface noch nicht. Zum Beispiel auch Solaris 11 hat zum Beispiel nicht diese Dinger drin. Der POSIX-Standard, wenn jemand mal nachlesen will, was es da alles zur Lokalisierung gibt, auch der ist unter dieser URL zu finden. Und mein Vortrag, der ist wie immer unter cdreco.org/files mit einem großen F. Ja, Fragen?
Danke für den Vortrag und jetzt haben wir noch ein ganz klein wenig Zeit für Fragen, für ein, zwei.
Hast du Vorschläge für Shell Scripting, wie man es dort passend umsetzt?
Es gibt nicht nur Funktionen, sondern es gibt halt auch Programme. Es gibt ein Programm GetText. Das kann man verwenden im Shell Script. Und das funktioniert sonst genauso. Also man kann tatsächlich das halt in einem GetText ist nichts weiter als ein einzeiliges C-Programm, was halt GetText aufruft.
Weitere Fragen?
Bloß eine kurze Nachfrage bezüglich StringDub etc. Also die abgesicherten Varianten sind auch alle entsprechend spezifiziert mit StringEncat etc.
Also die was?
Die abgesicherten Varianten bezüglich der Lenkprüfung, dass man nicht über einen String hinaus liest.
Von was?
Hattest du zum Beispiel mit StringFTime. Damit man für den allokierten String eine Grenze angibt, wie viele Bytes man allokiert hat.
StringFTime hat den Parameter. Mein Beispiel hat das auch drin.
Ja, das war glaube ich beim Aufruf vorher noch.
Da.
String Compare, genau.
String und String Lengths.
Ja.
Das Ding gibt es nur so.
Ja, nee, ich meine String and Compare zum Beispiel. Auf der nächsten Zeile, Seite.
String Compare macht nichts Lokalisiertes, das hatte ich ja gesagt.
Achso.
Also diese ganzen Funktionen, str, cmp oder die so ähnlich heißen, die vergleichen Strings nur nach nach der ASCII-Textbewertung der einzelnen Zeichen. Und die sind noch nicht mal in der Lage, Multibyte-Zeichen zu verwenden. Da gibt es dann zwar also auch, also Multibyte-Zeichen heißt, mehrere Oktette hintereinander in einem String bilden einen Buchstaben. Das passiert bei strcmp und allen Funktionen mit ähnlichen Namen nicht. Darum habe ich gesagt, also wenn es tatsächlich um Vergleich geht, der Sortierungsregeln berücksichtigt, gibt es nur strcol. Alle anderen Funktionen machen nichts weiter, als dass sie den reinen mathematischen ASCII-Wert der einzelnen Oktette bewerten bei dem Vergleich. Das hat also, die kann man also generell nicht für solche Dinge verwenden, es sei denn, man will halt wirklich nur Stringe auf Gleichheit vergleichen. Also wenn man aber auf Unterschiedlichkeit in erst kommt der, dann kommt der vergleichen möchte, dann sind alle String-Compare-Funktionen völlig ungeeignet für so ein Programm. Da muss man umstellen auf String-Call.
Ja, ich sehe, das ist ein interessantes Thema. Es sind noch viele Fragen offen, aber wir haben nicht mehr genug Zeit, um alle Fragen zu klären. Die URL wurde genannt und wir bedanken uns an der Stelle erstmal für den Vortrag und für die Antworten, die ersten. Danke.
Ja, also wichtig ist, wenn man anfangen will, ist es erstmal relativ einfach. Wenn man dann tatsächlich in die Tiefe gehen will, dann muss man halt Tipps haben und darum habe ich halt auch die Dinge, die ich jetzt nicht mehr so intensiv erklären konnte, zumindest zum Nachlesen in die Folien reingepackt.